20 Uhr und damit geht's direkt über in die Sendung Osmose mit Beiträgen von anderen freien Radios, deutschsprachigen freien Radios. Um 21 Uhr hört ihr Handmade mit Musik und Bands aus der Region und um 22 Uhr Roaming Cats. Den Abschluss macht dann um 0 Uhr Thomas mit der Sendung The New Noise und ganz viel Metal. Mein Name ist Christine, ich sage tschüss, bis bald, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Radio frei.
Der blutige Krieg in Tschetschenien.
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern.
Nationalistischen Rechtspartei.
Die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Im linken Medienspiegel im März beginnen wir mit der internationalen Anti-Antifa-Kampagne, kommen dann zur Durchleuchtung von Buchläden und der Zivilgesellschaft durch den VS, schauen danach nach Rojava und zu den Zusammenhängen zwischen dem Angriffskrieg auf Venezuela und den Iran. Und danach geht es um die Proteste gegen ICE in Minneapolis und um eine Legalisierung in Spanien von Illegalisierten. Und zuletzt geht es um die Märzmasche. Unser erster Artikel ist aus der Analyse und Kritik der Monatszeitung für Debatte und Praxis aus Hamburg. In der Ausgabe 723 vom 17. Februar waren viele Artikel, die wir sehr gut fanden, unter anderem dieser zur internationalen Anti-Antifa-Kampagne der europäischen Staaten.
Antifa unter Terrorverdacht. Eine Welle der Kriminalisierung bringt antifaschistische Arbeit in Europa in Bedrängnis. Ein Überblick. Die antifaschistische Bewegung steht unter Druck. Zuletzt machte der Fall von Maya T. Schlagzeilen. Nach einem Jahr und 17 Prozesstagen wurde Maya T. am 4. Februar in Budapest zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch Gabriele M. aus Italien und Anna M. aus Deutschland wurden, beide in Abwesenheit, schuldig gesprochen und zu 7 Jahren Gefängnis bzw. 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung legten Revision ein. Während Maya T. auf Freispruch plädiert, will die Staatsanwaltschaft ein deutlich härteres Urteil. Anlass der Anklage ist die angebliche Beteiligung Mayas und der beiden Mitangeklagten an Angriffen auf Rechtsextreme beim sogenannten Tag der Ehre 2023, einem Vernetzungstreffen der europäischen Neonazi-Szene. Der Richter am Budapester Stadtgericht schloss sich in seinem Urteil der Sicht der Staatsanwaltschaft an, dass sich die Angeklagten der schweren Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig gemacht hätten. Die Beweisgrundlage besteht dabei ausschließlich aus Indizien und unscharfen Kameraaufnahmen. Es gibt keine AugenzeugInnen, keine DNA-Spuren und keine direkten Beweise. Im Juni 2024 war Maya T. in einer Nacht- und Nebelaktion nach Ungarn ausgeliefert worden. Das Bundesverfassungsgericht stufte die Auslieferung im Nachhinein als rechtswidrig ein. Anwalt Sven Richwin und auch Maya T.'s Vater Wolfram Jarosch sprachen von einem politisch motivierten Urteil und einem Schauprozess. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban persönlich hatte zuvor eine harte Bestrafung gefordert. Maya T. schwieg vor Gericht zu den Vorwürfen, bekannte sich aber zu antifaschistischen Prinzipien. Antifaschismus ist die notwendige Selbstverteidigung demokratischer Gesellschaften gegen das Totalitäre, das Autoritäre, gegen Vernichtung und Verachtung. Nach Abschluss der Revision soll eine Überstellung nach Deutschland erfolgen, um die Haftstrafe hier zu verbüßen. Da das gesamte Verfahren von massiven Rechtsverletzungen geprägt war, bleiben Zweifel, wie verlässlich die Zusicherung der ungarischen Behörden ist. Der Fall von Maya T. steht nicht allein. Im Rahmen des Budapest-Komplexes verurteilte das Oberlandesgericht München im September 2025 Hanna S. in erster Instanz zu 5 Jahren Haft. In Dresden und Düsseldorf sind weitere AntifaschistInnen im gleichen Zusammenhang angeklagt. Dem Verein Rote Hilfe werden auf Druck der USA Bankkonten gekündigt. Innenminister Alexander Dobrindt will im Kampf gegen Linksextremismus zurückschlagen. Dazu kommen zahlreiche weitere Fälle der Kriminalisierung von AntifaschistInnen europaweit. Gino A., etwa albanischer Staatsbürger und in Italien aufgewachsen, wird ebenfalls eine Beteiligung an den Aktionen in Budapest 2023 vorgeworfen. Bereits im Herbst 2024 hatte die französische Antiterrorpolizei Gino A. in Paris festgenommen, ihn aber kurz darauf ohne Auflagen freigelassen. Das zuständige Gericht in Paris entschied im Frühjahr 2025 gegen eine Auslieferung ins rechtsautoritäre Ungarn. Ein faires Verfahren sei dort nicht zu erwarten. Am 16. Dezember 2025 wurde Gino A. erneut festgenommen, nachdem deutsche Behörden einen europäischen Haftbefehl erwirkt hatten. An Heiligabend wurde Gino A. vorläufig freigelassen. Seit dem 28. Januar verhandelt ein Gericht in Paris über eine mögliche Auslieferung nach Deutschland. Auch der syrische Staatsbürger Said A., in Deutschland aufgewachsen und ebenfalls Beschuldigter im Budapest-Komplex, floh vor den Verfolgungsbestrebungen deutscher und ungarischer Behörden nach Paris. Er war zunächst untergetaucht, hatte sich aber, wie einige andere Gesuchte, Anfang 2025 in Köln der Polizei gestellt. Anders als dem Beschuldigten mit deutscher Staatsbürgerschaft droht ihm weiter die Auslieferung nach Ungarn. Nach Haftverschonung mit Meldeauflagen setzte Said A. sich nach Frankreich ab und stellte sich in Paris der Polizei, in der Hoffnung, dass dortige Gerichte eine Auslieferung nach Ungarn unterbinden. Er befindet sich auf freiem Fuß. Eine abschließende gerichtliche Entscheidung über eine Auslieferung steht noch aus. Auch abseits des Budapest-Komplexes stehen AntifaschistInnen vor Gericht. Anfang des Jahres startete in Graz der Kapperl-Prozess gegen 7 AktivistInnen. Im Raum stehen die Vorwürfe des schweren Raubes und der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Für schweren Raub kann das Strafmaß bis zu 15 Jahren betragen. Die Beschuldigten sollen einem Burschenschaftler die Kappe gestohlen haben, wobei dieser sich die Rippen gebrochen habe. Sowohl in den Medien als auch von den Behörden werden die angeklagten AntifaschistInnen als SchwerverbrecherInnen gezeichnet. Die beiden ersten Prozesstage waren indes geprägt von fehlenden Beweisen sowie lückenhaften Ermittlungen. Die Verhandlung ist nun auf März vertagt. Das Berliner Amtsgericht Tiergarten verurteilte im Januar Kolja B. und Konrad E. zu jeweils 1,5 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die sollen im April 2024 in Berlin-Pankow gemeinsam mit einer dritten Person, den Neonazi Leander S., Mitglied der rechtsextremen Partei Dritter Weg, an dessen Haustür angegriffen haben. Die Antifaschisten schildern den Ablauf anders. Wir wollten den bekannten Nazi Leander S. mit einer Ansage einschüchtern, damit er endlich aufhört, wieder und wieder Menschen anzugreifen, die nicht in sein rassistisches und queerfeindliches Weltbild passen. Dazu kam es aber nie, denn er griff uns sofort mit einem Messer an. Verteidiger Lukas Theune kritisiert die Ermittlungen scharf. Seine Mandanten sind durch Messerstiche in Brust und Oberschenkel lebensgefährlich verletzt worden. Die Verletzungen des Neonazis waren geringfügig. Dennoch ging die Staatsanwaltschaft zunächst davon aus, die Antifaschisten hätten das Messer mitgebracht. Doch gab Leander S. im Prozess selbst an, aus Notwehr zugestochen und wild auf das Gegenüber eingewirkt zu haben. In den USA und Ungarn ist die Antifa inzwischen pauschal als terroristische Bedrohung eingestuft. Auch die deutschen Polizeibehörden lassen einen großen Verfolgungseifer erkennen. Besonders der Fall von Maya T. zeigt die intensive Zusammenarbeit der staatlichen Behörden untereinander. Die Beweismittel im Prozess in Budapest bestanden zum großen Teil aus Dokumenten des LKA Sachsen. Bei der rechtswidrigen Auslieferung kooperierten die deutsche, österreichische und ungarische Polizei trotz eines Eilvertrags beim Bundesverfassungsgericht, die Auslieferung zu stoppen. Diese Entwicklung steht im Kontext eines europaweiten Rechtsrucks. In Deutschland liegt die AfD in Umfragen auf Platz 1 oder 2 und könnte im Herbst in Sachsen-Anhalt erstmals einen Ministerpräsidenten stellen. Auch in Frankreich und Österreich führen rechtsextreme Parteien die Umfragen an. Rechte Gewalt nimmt stark zu. Gewaltdelikte rechter Gruppen verfolgen Behörden nicht annähernd mit derselben Härte. Angriffe von Mitgliedern der rechten Gruppierung Elblandrevolte auf linke politische Gegner verhandeln lokale Gerichte, wie das Amtsgericht Görlitz. Die Strafen fallen deutlich geringer aus. Said A., der in Paris auf die Entscheidung über seine mögliche Auslieferung wartet, stellte im November im ND-Interview fest, In Budapest laufen Neonazis in SS-Uniform herum. Der Tag der Ehre ist ein großes Treffen der europäischen Neonazi-Szene. Am Rande dieses Events kommt es seit Jahren zu Angriffen auf Unbeteiligte. Wo ist da der Verfolgungswille? Gerade in Ostdeutschland wächst die Angst vor einer Rückkehr der Baseballschlägerjahre der 1990er. Diese endeten nur durch breite, auch militante, antifaschistische Mobilisierung gegen gewalttätige Nazibanden. Auch die Angeklagten im Düsseldorfer Verfahren betonen in einer Pressemitteilung, auch wenn gewaltvoller Widerstand gegen Nazis heute von vielen moralisch abgelehnt wird, kann seine historische Bedeutung nicht geleugnet werden. Heute stehe man erneut vor der Frage, bis zu welchem Punkt man das staatliche Gewaltmonopol schwerer gewichtet als die Notwendigkeit, Faschismus zu bekämpfen.
Statt den VS, den Verfassungsschutz, aufzulösen, was nach dem Bekanntwerden des NSU 2011 spätestens nötig gewesen wäre, bekommt dieser immer mehr Macht. Ein absurdes Schauspiel mit Buchläden und mehr. Hierzu haben wir einen Artikel von Netzpolitik.org, der Homepage für digitale Freiheitsrechte, vom 6. März. Attacke auf die Zivilgesellschaft, wenn der Geheimdienst Buchhandlungen ins Visier nimmt. Die Bundesregierung lässt jetzt sogar Buchhandlungen vom Verfassungsschutz überprüfen, ohne klare Rechtsgrundlage und ohne Wissen der Betroffenen. Mehr als 1200 Organisationen und Projekte wurden durchleuchtet, wie das Haber-Verfahren die Zivilgesellschaft einschüchtert. Eine Analyse. Mit Buchhandlungen verbinden viele den Geruch von Papier, gedämpfte Gespräche, Leseabende oder die Vorfreude, in eine andere Welt einzutauchen. Jüngst hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mehrere Buchhandlungen vom deutschen Inlandsgeheimdienst dem Verfassungsschutz durchleuchten lassen, um zu prüfen, ob sie von Extremistinnen unterwandert sind. In der Folge wurden drei Buchhandlungen nachträglich vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen, einer renommierten Auszeichnung für inhabergeführte Buchläden. Betroffen hat es The Golden Shop in Bremen, die Rote Straße in Göttingen und den Buchladen zur Schwankenden Weltkugel in Berlin. Das Ergebnis war ein Aufschrei. Für sein Vorgehen wurde der Kulturstaatsminister als Bundeskanzler und Kulturkämpfer bezeichnet. Ein Hauch von McCarthy weht durchs Land, schrieb Verleger Joe Lendle vom Hansa Verlag. Gemeint ist der ehemalige US-Senator Joseph McCarthy, der nach dem Zweiten Weltkrieg eine prägende Kampagne gegen die angebliche Unterwanderung durch Kommunistinnen vorangetrieben hatte. Auch der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat sich eingeschaltet und Weimar Intransparenz und fragwürdiges Vorgehen vorgeworfen und erhebliche Zweifel am sogenannten Haber-Verfahren angemeldet. Dieses Haber-Verfahren ist die Grundlage für das Vorgehen des Verfassungsschutzes gegen Buchhandlungen und andere AkteurInnen. In diesem Überblick zeigen wir nicht nur die dünne Rechtsgrundlage des Haber-Verfahrens und welche Grundrechte dadurch betroffen sind, sondern beleuchten dessen fatale politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Wie kann es sein, dass MinisterInnen einfach so den Inlandsgeheimdienst auf Buchläden ansetzen können? Gerade in Verbindung mit der neuen Extremismusklausel zeichnet sich ein Muster ab, die systematische Einschüchterung demokratischer Zivilgesellschaften. Mit dem von der ehemaligen Staatssekretärin Emily Haber im Jahr 2017 vorgelegten Verfahren können bundesdeutsche Stellen, Organisationen, Personen und Veranstaltungen, die staatlich gefördert werden sollen, mittels einer Anfrage beim Verfassungsschutz untersuchen lassen. Die Idee hinter dem Verfahren ist, dass der Staat keine gegen die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Projekte fördern will. Zunächst sollen die jeweiligen Stellen die zu fördernden Organisationen prüfen, und zwar aus ihnen zugänglichen Quellen, wie etwa dem jährlichen Verfassungsschutzbericht des Bundes und der Länder. Danach gibt es aber einen zweiten Schritt, wie ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ausführt. Soweit hiernach eine Klärung nicht möglich sein sollte, können die Ressorts ihre Anfragen zu möglichen verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen über Organisation, Personen und Veranstaltungen unmittelbar an das Bundesverfassungsschutzamt und nachrichtlich an das Bundesministerium des Innern richten. Der eingeschaltete Verfassungsschutz gibt dann eine Rückmeldung, ob verfassungsschutzrechtliche Erkenntnisse zur Anfrage vorliegen. Falls ja, empfiehlt das Innenministerium, von einer Förderung abzusehen. Im Einzelfall lassen sich weitere Erkenntnisse abfragen. In der Regel dürfte es für den Ausschluss aus einer Förderung genügen, wenn der Verfassungsschutz Erkenntnisse anmeldet. Die betroffenen Projekte und Personen selbst werden weder vorab noch nachträglich über die Abfrage beim Verfassungsschutz informiert, heißt es in dem Gutachten weiter. Seit 2020 haben Ministerien 1200 zivilgesellschaftliche Organisationen und 1300 Personen mit diesem Haber-Verfahren durchleuchten lassen. Es bleibt die Frage, dürfen sie das? Die Rechtsgrundlage für das Haber-Verfahren ist mehr als dünn. Der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelbert nannte in einer als nur für den Dienstgebrauch eingestuften datenschutzrechtlichen Bewertung aus dem Jahr 2019 das Haber-Verfahren datenschutzrechtswidrig. Kelbert zufolge fehle eine hinreichende Rechts- und damit Ermächtigungsgrundlage für die Übermittlung personenbezogener Daten von den Ministerien an den Verfassungsschutz. Sie fehle auch für dessen Recherche und für die Übermittlung der Daten an den Ministerien zurück. Betroffenen ist hier unter anderem das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Als grundsätzlich unverhältnismäßig bezeichnet der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte zudem die tiefergehende nachrichtendienstliche Überprüfung von Personen, wenn das Ergebnis lautet, es liegen keine Erkenntnisse vor. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schreibt von Zweifeln, ob es für die Datenabfrage seitens der angefragten Behörden eine Rechtsgrundlage gebe. Eine solche ergibt sich nicht aus dem Bundesverfassungsschutzgesetz, auch fehlt es an einer spezialgesetzlichen Befugnis, entsprechend zum Beispiel der Regelung im Luftsicherheitsgesetz, Atomgesetz oder Waffengesetz. Es bestehen große Bedenken, dass die Generalklausel des § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes hierfür genügt. Es gibt noch mehr Zweifel. So kommt auch ein juristisches Gutachten der Rechtsanwältin Anna Lutschak zum Schluss, dass es keine rechtliche Grundlage für derartige Überprüfung im Bereich der Demokratieförderung gebe. Lutschak sieht durch die Überprüfung Eingriffe in die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit, Versammlungs-, Vereinigungsfreiheit sowie Berufsfreiheit und Gleichheitsgrundsatz. Ihre Schlussfolgerung, die in einer Überprüfung und eventuellen Versagung von Förderung aufgrund von Speicherung beim Verfassungsschutz liegenden Grundrechtseingriffe sind und wären, gemessen am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Neben der dünnen Rechtsgrundlage gibt es auch noch eine gesellschaftliche und politische Dimension. Es hat eine öffentliche Wirkung, wer mit dem Haber-Verfahren ins Visier genommen wird und wer nicht. Der Jurist Janik Jaschinski von der Gesellschaft für Freiheitsrechte sagte gegenüber Netzpolitik, die Bundesregierung entdeckt die Förderpraxis, wie auch jetzt im Fall der Buchhandlung, als politisches Instrument, mit dem gespielt wird, um zivilgesellschaftliche Akteure einzuengen. Das geschieht auch auf Druck der AfD. Jaschinski zufolge bewegen sich die Überprüfungen mit dem Haber-Verfahren weg von tatsächlichen sicherheitspolitischen Überlegungen. Stattdessen würden zunehmend auch kleine Förderungen ins Visier genommen, wie jetzt bei den Buchläden. Man schustert dabei letztlich Befugnisse über Zivilgesellschaft dem Verfassungsschutz zu, der nun den Daumen heben oder senken kann. Zwar entschieden in letzter Instanz die Ministerien, ein Votum des Verfassungsschutzes dürfte Jaschinski zufolge aber schwer wiegen. Der Jurist warnt, im Zusammenspiel mit der neuen Extremismusklausel, die bei der Förderung beispielsweise von Demokratieprojekten angewendet wird, entstehen Einschüchterungseffekte gegen die Zivilgesellschaft. Die Extremismusklausel ist ein weiteres wichtiges Instrument in diesem Kontext. Laut dieser neu angeführten Klausel müssen geförderte Projekte nun sicherstellen, dass eine Unterstützung extremistischer Strukturen durch die Gewährung materieller Leistung, hier Fördermittel des Bundes, oder immaterieller Leistung vermieden wird. Einerseits sei die Klausel unbestimmt, warnt Jaschinski. Auf der anderen Seite könnten die geförderten Projekte selbst nicht wissen, ob sie mit Extremistinnen zusammenarbeiten,
da die Klausel nicht nur auf einschlägig im Verfassungsschutzbericht benannte Organisationen und Personen abstellt. Das führt zu einer Verunsicherung und verminderten Handlungsfähigkeit der Zivilgesellschaft, sagt Jaschinski. Anschaulich machen lässt sich das mit einem Beispiel. Vielleicht möchte sich eine staatlich geförderte Organisation an einem kommunalen Bündnis gegen Rechtsextremismus beteiligen. Verschiedene Akteure und Organisationen aus unterschiedlichen politischen Spektren arbeiten hier zusammen, um trotz politischer Verschiedenartigkeit für die Demokratie einzustehen. Aber was macht es mit den Menschen dieser geförderten Organisation, wenn sie wissen, ein falscher Bündnispartner könnte ihre Förderung und damit ihre Existenz bedrohen? Fahren sie ihr Engagement lieber zurück? Über staatlich geförderte Organisationen hängt somit ein Damoklesschwert. Erschwerend kommt hinzu, dass sich von der Förderung ausgeschlossene Organisationen nur sehr schwer gegen eine negative Entscheidung der Ministerien wehren können. In einem Beitrag von Jaschinski und dem Juristen Klaas Müller im Verfassungsblog heißt es deswegen: Die Ablehnung stützt sich damit allein auf Erkenntnisse, die die Behörde selbst nicht kennt. Es ist zweifelhaft, ob dies als sachgerechter Grund im Sinne des Willkürverbots ausreicht, denn so kann die Antragstellerin nicht nachvollziehen, ob es gerechtfertigt ist, dass sie in den Datenbanken des Verfassungsschutzes auftaucht, ob der Umstand konkret einer Förderung entgegensteht. Die betroffenen Organisationen werden weder benachrichtigt, noch erhalten sie eine Möglichkeit zur Äußerung. Dieses Vorgehen führt dort zu einem Blindspot, wo ein transparentes und überprüfbares Verfahren grundrechtlich wie politisch geboten wäre. Kurzum, zivilgesellschaftliche Organisationen tappen im Dunkeln darüber, ob sie sich korrekt verhalten oder nicht, ob sie gerade möglicherweise im Visier des Geheimdienstes stehen. Das Projekt Frag den Staat hat deswegen Musterschreiben veröffentlicht, mit denen Organisationen erfragen können, ob sie im Rahmen des Haber-Verfahrens durchleuchtet wurden. Die zunehmende Einschränkung demokratischer Zivilgesellschaften fällt in eine Zeit, in der die Demokratie durch das Erstarken von Rechtsextremisten immer stärker unter Druck gerät. Nicht nur die rechtsradikale AfD versucht seit Jahren, die demokratische Zivilgesellschaft unter Generalverdacht zu stellen. Auch Hetzportale und rechte Medien kolportieren seit langem, dass Deutschland von linken Nichtregierungsorganisationen quasi unterwandert sei und der Staat diese auch noch alimentiert. Auch die Unionsparteien selbst hatten bereits vor einem Jahr ins gleiche Horn gestoßen. Nur einige Wochen nach den Protesten gegen Friedrich Merz' Annäherung an die AfD im Januar 2025 reichte die Union eine kleine Anfrage im Bundestag ein. In einem umfangreichen Fragenkatalog erkundigte sie sich unter anderem nach der staatlichen Förderung für gemeinnützige NGOs. Die Anfrage wurde innerhalb der Zivilgesellschaft als Einschüchterungsversuch verstanden. WissenschaftlerInnen und Organisationen zeigten sich zutiefst beunruhigt durch das Vorgehen der Unionsfraktion. Mehr als eine 500.000 Menschen unterzeichneten einen Appell an die Bundesregierung. Wenn die Zivilgesellschaft unter Extremismusverdacht gerät, steht im Hintergrund die Frage nach der Bedrohung der Demokratie. In verschiedenen Umfragen messen Forschende, wie viel Vertrauen Menschen in Deutschland in die Demokratie haben. So schreibt die Körber-Stiftung: Nach dem Zusammenbruch der Ampelregierung im Herbst 2024 und den Neuwahlen im Frühjahr 2025 äußern lediglich 45% großes oder sehr großes Vertrauen in die Demokratie. Zugleich stieg der Anteil derer mit geringem oder wenig Vertrauen auf 53%. Eine Studie aus Berlin zeigt wiederum: Das Bild der Linken als Feinde der Demokratie ist wissenschaftlich kaum zu halten. Für den Berliner Monitor haben Forscher untersucht, wo sich Menschen auf dem Spektrum von rechts bis links verorten und wie sie zur Demokratie stehen. Das Ergebnis: Laut unserer Berechnung lassen sich 66% derjenigen, die sich auf dem Links-Rechts-Skala als extrem links einordnen, als solide Demokraten bezeichnen. Ein höherer Wert als in der politischen Mitte oder dem rechten Spektrum. Ausgerechnet die vermeintlichen linken Staatsfeinde könnten also diejenigen sein, welche die Demokratie und demokratische Werte verteidigen. Der Journalist Erik Peter schreibt zu diesem Thema in der Taz: Das Zerrbild der Linken dient dem bürgerlichen Lager zudem dazu, die eigenen antidemokratischen und autoritären Einstellungen zu verstecken.
Unser dritter Artikel ist wieder aus der Analyse und Kritik und beschreibt die aktuelle Situation in Rojava.
Weiterhin bedroht. Was das Abkommen zwischen der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien und der Übergangsregierung in Damaskus für die Zukunft der Region bedeutet. In den vergangenen Wochen hat sich die Lage für die selbstverwalteten Regionen Nord- und Ostsyriens dramatisch zugespitzt. Mit politischem Rückenwind aus Washington rückten die von Dschihadisten dominierten Truppen der selbsternannten syrischen Übergangsregierung immer weiter auf Rojava vor. Gebiete in Aleppo, Raqqa und Deir ez-Zor mussten aufgegeben werden. IS-Gefangene kamen unkontrolliert frei. In den besetzten Regionen folgten extralegale Hinrichtungen, Vertreibungen und gezielter Terror gegen Frauen. Kobane, Symbol und Herz der Rojava-Revolution, wurde eingekesselt. Parallel dazu bezog die türkische Armee entlang der Grenze Stellung. Während schwere Gefechte tobten, wurde Ende Januar dann ein Abkommen zwischen den demokratischen Kräften Syriens, SDF und Damaskus bekannt. YPJ-Kommandantin Nesrin Abdullah sprach von Verhandlungen mit dem Schwert am Hals. Rote Linien, darunter insbesondere die Organisierung der Frauen, seien jedoch nicht verhandelbar. In dieser Phase fällt auch eine Intervention Abdullah Öcalans, der laut politischen Quellen über den Kommunikationsprozess auf der Gefängnisinsel Imrali Botschaften an die SDF, kurdische AkteurInnen in Südkurdistan sowie staatliche Stellen übermittelt haben soll. Er habe vor einem äußerst blutigen Szenario gewarnt, falls die Angriffe weitergingen, und betont, dass die Eskalation das Potenzial habe, einen langfristigen Konflikt zwischen KurdInnen, TürkInnen und ArabererInnen zu vertiefen. Zugleich soll er gegenüber der SDF darauf gedrungen haben, die Entwicklung nur über Verhandlungen und Dialog aufzuhalten und einen demokratischen Verhandlungsprozess an Bedingungen geknüpft, Anerkennung der kurdischen Existenz, politische Repräsentation und eine Abkehr der Übergangsregierung von autoritär-islamistischer Herrschaft. VertreterInnen der DEM-Partei erklärten, Öcalan habe damit eine wesentliche Rolle beim Zustandekommen des Abkommens gespielt. Dieses Abkommen ist, trotz Öcalans Intervention, riskant. Es markiert keinen Abschluss, sondern eine neue Phase eines politischen Konflikts, der längst über das Militärische hinausweist. Das Abkommen sieht eine schrittweise Umsetzung vor. In der ersten Phase begann Anfang Februar der koordinierte Rückzug bewaffneter Kräfte aus Hesike und Kamischlo sowie die Integration der SDF in 4 Brigaden unter formellem Kommando des Verteidigungsministeriums in Damaskus. Diese Brigaden sollen in Hesike, Kobane und Aleppo stationiert werden, darunter auch eigenständige Frauenstrukturen. Die inneren Sicherheitskräfte der Selbstverwaltung werden institutionell an das Innenministerium angebunden, behalten laut Abkommen jedoch ihre operative Zuständigkeit. In der zivilen Verwaltung entsteht ein fragiles Machtgleichgewicht. Dabei werden Posten zwischen Damaskus und der Selbstverwaltung aufgeteilt. Mit Nur al-Din Ahmad wurde ein langjähriger Vertreter der Selbstverwaltung zum Gouverneur von Hesike nominiert. Ökonomisch von besonderer Relevanz ist die Übergabe der Ölfelder von Rumaylan und Suwaida an Damaskus. Dieser Schritt ist zentral für die sogenannte Übergangsregierung, die bereits vor der Offensive Vorabkommen zur Ölförderung unter anderem mit dem US-Konzern Chevron geschlossen hatte. Auch der Flughafen Kamischlo sowie die Grenzkontrollen sollen unter staatliche Aufsicht gestellt werden. JournalistInnen, die sich in der Region aufhalten, wurden bereits mit Strafverfolgung wegen illegalen Aufenthalts bedroht. Ein besonders entscheidender Knackpunkt ist die Übernahme aller zivilen Institutionen in der Provinz Hesike und die Integration der Selbstverwaltung in staatlichen Institutionen. Die aktuellen Entwicklungen lassen sich nicht sinnvoll in den Kategorien von Sieg oder Niederlage fassen. Es geht nicht um kurzfristige Erfolge, sondern um einen langfristigen politischen Weg. Die Rojava-Revolution hat eine Methode entwickelt, die auf Selbstorganisation, radikaler Demokratie, Frauenbefreiung und dem Zusammenleben unterschiedlicher Identitäten beruht. Gerade dieses Denken, das einen Gegenentwurf zu Nationalstaat, Chauvinismus und sektiererischer Herrschaft darstellt, steht heute im Fadenkreuz jener Kräfte, die von Spaltung profitieren. Das Abkommen hat ein Massaker verhindert und Zeit gewonnen. Gleichzeitig birgt es massive Risiken, darunter die Entpolitisierung der Räte, die Unterordnung der Bildung unter ein islamistisches dominiertes Ministerium und die faktische Kontrolle der Verteidigung und Sicherheit durch Damaskus. Eine Verbeamtung der Selbstverwaltung würde ihr demokratisches Fundament untergraben und insbesondere die autonome Frauenorganisierung existenziell bedrohen. Schon jetzt mehren sich alarmierende Berichte In Raqqa wurden Frauenorganisationen wie Zenobia aufgelöst und die Bewegungsfreiheit von Frauen eingeschränkt. In der Bildungsfrage garantiert Damaskus formal Unterricht in der Muttersprache, will diesen jedoch auf wenige Wochenstunden begrenzen. Umkämpft ist nicht nur die Sprache, sondern der gesamte emanzipatorische Lehrplan der Selbstverwaltung. Diese Konflikte zeigen, dass die Auseinandersetzung sich in den politischen und gesellschaftlichen Raum verlagert hat. Dort wird entschieden, ob die Errungenschaften der letzten 14 Jahre Bestand haben können. Eine wichtige Rolle spielt weiterhin der türkische Staat. Trotz Waffenstillstandsabkommen hält die Belagerung von Kobane an. HTS-nahe Milizen und von Ankara gesteuerte Söldnergruppen operieren weiterhin, während auf türkischer Seite massiv aufgerüstet wird. Entlang der Grenze bei Pyrsus, türkisch Suruç, wurden neue Militärstellungen errichtet, Gräben ausgehoben sowie Dörfer abgeriegelt. Die Türkei war von Beginn an ein integraler Bestandteil der Offensive, sowohl durch Drohnenangriffe als auch logistische Steuerung der sogenannten syrischen Nationalarmee und direkte Einflussnahme auf bewaffnete Gruppen wie Al-Amshad oder Furkat el-Hamza. Ihr Ziel ist unverändert die Zerschlagung des kurdischen Selbstverwaltungsprojekts. Rojava steht für ein Modell, das ethnische und konfessionelle Spaltung überwindet. AraberInnen, KurdInnen, Syrioje, DrusInnen und AlevitInnen sind Teil dieses Projekts. Genau deshalb wird versucht, diese Identitäten durch arabischen Nationalismus und antikurdischen Rassismus, aber auch als Gegenreaktion durch kurdischen Chauvinismus gegeneinander auszuspielen. Beides führt in die Sackgasse. Die demokratische Autonomie lebt von ihrer multiethnischen Basis. Ihr Zerfall wäre nicht nur eine Niederlage für Rojava, sondern für jede Perspektive eines demokratischen Syriens. Letztlich geht es um die politische Zukunft Syriens. Rund 40% der Bevölkerung passen nicht in das sunnitisch-arabische nationalistische Konzept der selbsternannten Übergangsregierung. In Bündnissen mit drusischen, alawitischen, christlichen und progressiven sunnitischen Kräften liegt das Potenzial für ein föderales, dezentrales und demokratisches Syrien. Das Abkommen eröffnet unter hohem Risiko ein neues Kampffeld, die Verfassungsfrage. Ob die Selbstverwaltung dort als politischer Akteur anerkannt werden wird, entscheidet über mehr als territoriale Kontrolle. Es entscheidet über die Frage, ob ein alternatives Gesellschaftsmodell überleben kann. Die jetzige Phase ist kritisch und risikoreich. Sie verlangt internationale Solidarität, politischen Druck und Aufmerksamkeit. Und zwar jetzt.
Von Rojava schauen wir nach Venezuela und in den Iran und welchen Zusammenhang es gibt zwischen den beiden Angriffskriegen. Hierzu ein Artikel von Telepolis, dem Internetportal für Netzkultur vom 5. März.
Von Caracas nach Teheran, die geopolitische Dominokette. Venezuela fiel, Israel jubelte, doch warum? Der Putsch in Caracas war nur der erste Dominostein auf dem Weg nach Teheran. Als die Nachrichten bekannt wurden, dass der venezolanische Präsident Nicolas Maduro im Rahmen einer US-Militäroperation in Caracas gekidnappt und nach New York gebracht worden sei, um ihn dort vor Gericht zu stellen, kamen einige der enthusiastischsten und unmittelbarsten Jubelrufe aus Israel. Premierminister Benjamin Netanyahu gratulierte Präsident Donald Trump zu dieser mutigen und historischen Aktion. Dies mag für den flüchtigen Beobachter rätselhaft erscheinen. Warum sollte eine Nation im Nahen Osten ihr politisches Kapital dafür verwenden, einen Staatsstreich in einem südamerikanischen Land zu feiern, das tausende Kilometer entfernt liegt. Man könnte argumentieren, dass der Putsch in Venezuela eine Voraussetzung für die Ausweitung von Israels eigenen Mehrfrontenkrieg gegen den Iran war, nachdem in den vergangenen Wochen das venezolanische Öl unter einer gelenkten Regierung Caracas gesichert worden war, starteten die USA, Israel und weitere Partner die seit Jahrzehnten von der israelischen Rechten und ihren Unterstützern in Washington geplante Kampagne zum Regimewechsel direkt gegen Teheran. Die israelische Regierung betrachtet Venezuela seit langem als strategischen Satelliten der Islamischen Republik Iran. Wie Israels Außenminister Guido Saar es formulierte, begrüßte Israel die Beseitigung des Diktators, der ein Netzwerk aus Drogen und Terror anführte, und fügte hinzu, Südamerika verdiene eine Zukunft frei von der Achse des Terrors und der Drogen. Iran und Venezuela sind seit 20 Jahren enge Partner, bemerkte der US-Botschafter in Israel Mike Huckabee. Nach der Operation griff damit eine Darstellung auf, die von pro-israelischen Lobbygruppen verbreitet wird. Dieses Narrativ, das von Neokonservativen in Denkfabriken wie der Foundation for the Defense of Democracies, dem Washington Institute for Near East Policy, der Heritage Foundation und dem American Enterprise Institute verstärkt wird, zeichnet das Bild eines Kontinentes, der vom Iran und seinen Stellvertretern belagert wird. Israelische Sicherheitsbeamten argumentieren seit langem, dass Venezuela einen operativen Brückenkopf für die Hisbollah und die islamischen Revolutionsgarden, Irans globale paramilitärische Organisation, geboten habe. Sie verweisen auf iranische Drohnen bei venezolanischen Militärparaden sowie auf Geisterflüge zwischen dem Iran und Venezuela, darunter dem berüchtigten Vorfall von 2022, bei dem ein venezolanisches Frachtflugzeug mit iranischer Besatzung in Argentinien festgesetzt wurde. Andere sagen hingegen, diese Behauptungen seien übertrieben und die Beziehungen zwischen Venezuela und der Hisbollah seien eher symbolischer als praktischer Natur gewesen. Israelische Hardliner behaupten, Maduros Venezuela sei eine Startrampe für Terrorismus und Antisemitismus in der westlichen Hemisphäre gewesen und diente dazu, Juden, Israelis und andere zentrale Interessen anzugreifen. Diese Behauptung wurde von verschiedenen israelischen Politikern wiederholt, darunter dem ehemaligen Verteidigungsminister Benny Gantz. Der verstorbene Hugo Chavez war ein scharfer Kritiker der israelischen Politik und brach während der Operation Cast Lead im Gazastreifen im Jahr 2009 die diplomatischen Beziehungen ab. Die Ideologie des Chavismus unterstützt die palästinensische Befreiung und richtet sich damit an andere selbsternannte pro-palästinensische Gegner der USA, wie beispielsweise Kuba. Diese Haltung macht Venezuela zu einem Dorn im Auge Israels und das lange vor den jüngsten Militäroperationen. Das Land war somit ein vorrangiges Ziel für die Befürworter eines Regimewechsels in Washington und Jerusalem. Der Putsch gegen Venezuela war laut Israel ein erheblicher Schlag gegen Irans Einnahmen sowie seinen Waffen-, Terror- und Ausbildungsnetzwerk. Die Destabilisierung iranischer Ressourcen bedeutet wiederum ein geschwächtes Regime, das sich leichter stürzen ließe. Doch so nützlich das Schlagwort von Hisbollah-Operationen auch sein mag, man muss das größere Bild betrachten. Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt. In dem aktuellen geopolitischen Klima, in dem die USA 40-50% ihrer gesamten Feuerkraft gegen den Iran eingesetzt haben, ist die Kontrolle globaler Öllieferketten im Falle einer Unterbrechung von zentraler Bedeutung. Wie vorhergesagt, hat der Iran Schiffe bedroht, die die Straße von Hormus nutzen wollten. Diese ist seit Ende Februar für den Verkehr gesperrt. Die globalen Ölversorgungslinien könnten nun abgewürgt werden. In genau diesem Szenario würde ein von den USA kontrolliertes Venezuela zu einer wirtschaftlichen Lebensader werden. Ein Großteil der venezolanischen Reserven ist derzeit aufgrund der beschädigten Infrastruktur möglicherweise nicht zugänglich, doch ein neues Förder- und Investitionsgesetz könnte amerikanische Unternehmen einen leichten Zugang verschaffen. Der Putsch in Caracas war somit eine Art Versicherungsprämie für einen Krieg mit Teheran. Zudem müssen die Vorwürfe eines von Venezuelas Regierung und Streitkräften betriebenen Cartel de los Soles sowie eines südamerikanischen Drogenimperiums der Hisbollah skeptisch betrachtet werden. Zwar gibt es Hinweise auf korrupte Militärs und andere Akteure, die in Venezuela in den Drogenhandel verwickelt sind. Das Narrativ einer staatlich organisierten Terror-für-Drogen-Pipeline stammt jedoch fast ausschließlich von Denkfabriken wie der Heritage Foundation und der FDD. Diese fordern seit Jahrzehnten einen Regimewechsel, sowie in Caracas als auch in Teheran. Josef Hammeyer, der heute als stellvertretender Verteidigungsminister für hemisphärische Angelegenheiten tätig ist und bei der Organisation des jüngsten Besuches des US Southern Command in Venezuela half, war der Erste, der diese Geschichte in Presse und Regierung verbreitete. Tiefere, investigative Recherchen haben oft gezeigt, dass die kriminelle Iran-Venezuela-Verbindung komplexer und häufig übertriebener ist als von den Washingtoner Falken dargestellt. Belehrungen über die Übel des Narkoterrorismus erfordern allerdings eine erhebliche Ausblendung historischer Tatsachen. So haben die Vereinigten Staaten beispielsweise indirekt kolumbianische Paramilitärs über das Programm Plan Colombia finanziert. Zu diesen Gruppen zählten die Vereinigten Selbstverteidigungsgruppen Kolumbiens, kurz AOC, die von Washington selbst als Narkoterroristen eingestuft wurden. Sie kämpften gegen linke Guerillas und Drogenkartelle. Ironischerweise sind die AOC heute einer der größten Drogenhändler Südamerikas und der bedeutendste Gewaltakteur des Landes. Der Anwalt der AOC, der Verbindungen zur MAGA-Rechten hat, könnte der nächste Präsident Kolumbiens werden. Interessanterweise hat die venezolanische Hardliner-Oppositionsführerin Maria Corina Machado Israel unmissverständlich ihre Unterstützung zugesichert und versprochen, im Falle ihrer Machtübernahme die venezolanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Im Jahr 2018 sandte Machado einen Brief direkt an Netanyahu, in dem sie um ausländische Intervention bat, um die Maduro-Regierung zu demontieren. Ihr Vorgänger Juan Guaido, dessen Interimsregierung 2019 sofort von Israel anerkannt wurde, kündigte umgehend Pläne an, Venezuelas Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Der Aufstieg rechtsextremer Anführer in ganz Lateinamerika hat die Region zugunsten israelischer Interessen umgestaltet. Argentiniens Javier Milei, Chiles José Antonio Kast, El Salvadors Nayib Bukele und Brasiliens Bolsonaro haben sich allesamt als entschiedene Verbündete Israels positioniert. Sie betrachten die Ausrichtung an Netanyahu und Trump als kulturelles und politisches Gegengewicht zu den linken, befreiungsorientierten Bewegungen, die die Region historisch geprägt haben. Für Israel bedeutet der Sturz von Maduro den Fall eines der letzten großen antizionistischen Dominosteine in Amerika. Dadurch wird Israels Einfluss in einer Region gestärkt, in der mindestens 2/3 der Lateinamerikaner und die meisten politischen Führungen Palästina anerkennen. In Israels Kalkül war der Sturz Maduros ein Schlag gegen den Iran, eine Absicherung US-amerikanischer Ölinteressen und ein weiterer Schritt beim Aufbau eines pro-US-amerikanischen, pro-israelischen Blocks in Lateinamerika. Netanyahu bekam schließlich seinen Wunsch erfüllt, doch es brauchte amerikanische Militärmacht und Ölgarantien in Venezuela, um das Ganze den Amerikanern schmackhaft zu machen, obwohl eine überwältigende Mehrheit der Amerikaner diesen Krieg ablehnt.
Wieder einem Artikel aus der Analyse und Kritik schauen wir zu den erfolgreichen Protesten gegen die größte Einwanderer-Razzia der jüngsten Geschichte der USA in Minneapolis.
Eisiger Protest. In Minneapolis sorgte ziviler Widerstand gegen die größte Einwanderungsrazzia der jüngeren US-Geschichte zum Abzug von ICE. In Minnesota ist im Winter minus 20 Grad. Doch am 23. Januar füllten sich die Straßen der Twin Cities, wie der Großraum Minneapolis mit der Nachbarstadt St. Paul genannt wird. Unter dem Motto No Work, No School, No Shopping legten Zehntausende Minnesotans das öffentliche Leben lahm. Friseursalons blieben geschlossen, kleine Buchhandlungen verrammelten ihre Türen. Nur große Ketten blieben offen. Schätzungen zufolge blieben Hunderttausende der Arbeit fern. Der Streik sollte ein Signal senden gegen die Besatzung Minneapolis durch die Immigranten- und Customs Enforcement ICE, der größten Polizei- und Zollbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit. Unter dem Namen Operation Metro Search wurden seit Dezember 2024 fast 3000 BundesbeamtInnen nach Minnesota geschickt. Offiziell geht es um verschärfte Einwanderungskontrollen. Mehrere tausend Menschen wurden bereits aus Minnesota abgeschoben. Auf den Straßen von Minneapolis wirkt es für AnwohnerInnen und AktivistInnen eher wie eine militärische Operation. Dann starben auch noch zwei Menschen. Ein ICE-Agent erschoss René Good auf offener Straße, als sie versuchte, aus einer chaotischen Kontrolle zu fliehen. Wenig später erschoss ein anderer Agent Alex Pretty. Doch immer wieder sterben auch Menschen in ICE-Haft. Fälle, die weniger Aufmerksamkeit erregen. Dem Sturm der Entrüstung über die Erschießung von zwei US-AmerikanerInnen konnte sich selbst das Trump-Kabinett nicht entziehen. Anfang Februar versuchte es zu beruhigen. Die Zahl der eingesetzten Kräfte werde auf 2000 reduziert. Greg Bovino, der ICE-Chef, der sich gern in martialischer Kleidung zeigt, die an Wehrmachtsoffiziere erinnert, wird abgezogen und auf einen unwichtigen Posten in einer staubigen Gegend an der Südgrenze versetzt. Und Mitte Februar gab der neue Grenzschutzkommandeur Tom Homan bekannt, dass die ICE-Einsätze beendet und die meisten Leute abgezogen werden sollen. Ein wenig Personal soll indes bleiben, auch um unrechtmäßige Agitatoraktivitäten zu unterbinden. Andernorts gehen die ICE-Einsätze ohnehin weiter. Zwischenzeitlich hatte man sich in Ausreden versucht. Das Department of Homeland Security betont in einer Stellungnahme, Pretty sei bewaffnet gewesen, die Agenten hätten sich nur selbst geschützt. Ministerin Christine Noem erklärte, sie kenne keinen friedlichen Demonstranten, der mit Munition statt mit einem Demoschild auftauche. Die Aussage stößt selbst in konservativen Kreisen auf Kritik. In den USA ist das offene Tragen von Waffen auf rechten Demos Teil der Ästhetik. Und ohnehin gilt der zweite Verfassungszusatz, der den Besitz von Waffen schützt, gerade unter Rechten als unantastbar. Die mächtige Waffenlobbyorganisation NRA, die sonst zu Trump hält, distanzierte sich nach Prettys Tod von den Äußerungen der Regierung. Trumps Umfragewerte sind nun auch beim Thema Migration, bei dem ihm viele WählerInnen noch die Treue gehalten hatten, im Keller. Mittlerweile lehnen mehr Menschen ICE ab, als sie befürworten. Umfragen nach der Tötung von René Good zeigen, dass nur etwa ein Drittel der Bevölkerung der offiziellen Darstellung glaubt. Vizepräsident G.D. Vance bezeichnete Good dennoch wiederholt als inländische Terroristin. ICE-BeamtInnen sollten Demonstrierenden später zugerufen haben, sie hätten nichts gelernt. Eine Anspielung, die viele als Drohung verstanden. Auch jenseits dieser prominenten Fälle berichteten BewohnerInnen von alltäglicher Gewalt. Menschen werden aus Autos gezerrt, es werden Waffen auf sie gerichtet, es gibt Festnahmen ohne ersichtlichen Grund. Tränengas gegen Demonstrierende ist alltäglich. Sie haben gelernt, es sich mit Schnee aus den Augen zu waschen. Minnesota ist politisch kein gewöhnlicher Bundesstaat. Er wurde historisch geprägt von sozialdemokratischen Traditionen und einer starken ArbeiterInnenbewegung und gilt als einer der linksten Staaten der USA. Zivilgesellschaftliches Engagement gilt hier als selbstverständlich. Nach den Protesten um den Mord an George Floyd 2020 hat sich eine dichte Infrastruktur zivilgesellschaftlicher Organisationen gebildet. Die örtlichen Behörden kooperieren wenig mit ICE und unterstützen Demonstrierende auf vielfältige Weise. Man kann sich kaum vorstellen, dass sich in Deutschland eine lokale Polizei weigern würde, Abschiebungen im Auftrag der Bundesregierung durchzuführen. Genau diese politische Grundstimmung, so glauben viele AktivistInnen, macht den US-Bundesstaat nun zum Ziel besonders harter Maßnahmen, nicht die Präsenz von MigrantInnen wie der starken somalischen Gemeinde. Ohnehin ist der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Minnesota relativ gering. Zwar gibt es Vorwürfe, ein somalisches Netzwerk habe durch Sozialstaatsbetrug Milliarden erschwindelt, die in den rechten Medien stark thematisiert werden. Doch offenbar soll an Minnesota aufgrund seiner politischen Ausrichtung ein Exempel statuiert werden. Es erscheint immer weniger erfolgsversprechend, Trump und ICE auf parlamentarischem Wege Einhalt zu gebieten. Mit dem politischen Zuschnitt von Wahlkreisen, dem sogenannten Gerrymandering, wollen die RepublikanerInnen dafür sorgen, dass demokratische Mehrheiten kaum noch in parlamentarische Macht übersetzbar sind. Wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, dass die öffentliche Meinung allein zu Siegen führen würde oder die Zwischenwahlen und die Wahlen 2028 normale Wahlen sein werden, sagt Erushine Aye vom lokalen Ableger der Sunrise Movement. Man kann viel von den Taktiken lernen, die solidarische AktivistInnen in Minneapolis ausgetüftelt haben. In nahezu jedem Viertel gibt es Signalgruppen, um sich zu vernetzen. Schätzungen der Umweltbewegung Sunrise Movement zufolge sind mehr als 4% aller Haushalte in solchen Nachbarschaftsgruppen organisiert. Freiwillige Patrouillen beobachten Straßen, melden Razzien und warnen vor Kontrollpunkten. NachbarInnen liefern Lebensmittel an Menschen ohne Aufenthaltsstatus, die ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können. Doch selbst diese scheinbar risikoarmen Aktionen geraten ins Visier der ICE. Ihre AgentInnen beginnen, Personen mit Einkaufstüten zu verfolgen, in der Hoffnung, so zu Illegalisierten geführt zu werden. AktivistInnen passen ihre Taktiken an. Adressen werden nicht digital gespeichert, sondern auf Papier notiert. Im Notfall, so der makabre Rat, soll man den Zettel essen. Parallel dazu professionalisiert sich der Widerstand. Organisationen wie Monaca schulen tausende Personen als rechtliche BeobachterInnen. Diese sollen mit dem Smartphone Einsätze dokumentieren und Beweise sichern. Allein in den Twin Cities sollen rund 24.000 Menschen solche Trainings absolviert haben. Viele Gruppen orientieren sich am Konzept der Pillars of Support, entwickelt vom US-Strategen Robert L. Halvey. Jede Regierung stütze sich, so seine Überlegung, auf gesellschaftliche Säulen wie Unternehmen, Verwaltung, Medien, religiöse Institutionen sowie Transport- und Versorgungsnetze. Bricht der Support dieser Institutionen weg, verliert staatliche Macht ihre operative Basis. In der praktischen Umsetzung bedeutet das, dass AktivistInnen genau analysieren, welche zivilen Strukturen ICE ermöglichen, effektiv zu arbeiten. Dazu gehören etwa Mietwagenfirmen, Hotels, Restaurants, Lieferdienste, die die Logistik vom ICE ermöglichen. Besonders Hotels sind ins Visier geraten. Seit November organisieren Gruppen nächtliche laute Kundgebungen vor Hotels, in denen ICE-BeamtInnen untergekommen sind. Das Ziel, ihren Aufenthalt unattraktiv zu machen und Hotelbetreiber unter Druck zu setzen. Die Kampagne zeigt Wirkung. Beschäftigte in Hotels, oft selbst MigrantInnen, informieren AktivistInnen über Buchungen von Bundesbehörden. Einige bitten ausdrücklich um Proteste. Parallel starten digitale Aktionen, Massenbuchungen und Stornierungen bei Hotelketten, koordinierte Negativbewertungen, Forderungen an den Stadtrat, Alkohollizenzen von kooperierenden Häusern zu entziehen. Besonders die Hotelkette Hilton steht im Fokus. Ähnliche Strategien werden bei Autoverleihfirmen angewendet. AktivistInnen reservieren Fahrzeuge und stornieren sie wieder, um Kosten- und Verwaltungsaufwand zu erzeugen. AktivistInnen rufen Unternehmen auf, ICE den Zutritt zu verweigern. In vielen Geschäften hängen bereits Schilder. ICE is not allowed in here. Das Konzept des Fourth Amendment Workplace soll Arbeitsplätze zu rechtlichen Schutzräumen machen. Sie berufen sich auf den 4. Verfassungszusatz, der ungerechtfertigte Durchsuchungen und Festnahmen verbietet. Auch Gewerkschaften sind aktiv geworden. Für viele ist Migrationspolitik längst mit Arbeitsfragen verknüpft. Menschen werden schließlich auch direkt am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dahin festgenommen. Gewerkschaftliche Netzwerke organisierten nicht nur den Streik Ende Januar, sondern auch Blockaden von ICE. Gewaltfreie Taktiken, die Zeit und Geld kosten, sind erstaunlich effektiv, sagt ein Organizer von Sunrise Movement. Minneapolis erlebt damit ein Experiment politischen Widerstands, das weit über klassische Demonstrationen hinausgeht.
Minneapolis kommen wir nach Spanien und bleiben bei der Analyse und Kritik und haben hier auch eine positive Meldung.
Spanien trotz rechtem Trend. In Spanien sollen bis zu 600.000 Menschen bald einen legalen Aufenthaltsstatus erreichen können. Das hat die sozialdemokratische Minderheitsregierung Ende Januar entschieden. Voraussetzung ist, dass AntragstellerInnen nicht vorbestraft sind und einen Aufenthalt von mindestens 5 Monaten nachweisen können. Während die extreme Rechte weltweit Migranten angreift, erkennt die spanische Regierung ihnen ihre Bürgerrechte zu, erklärt Arbeitsministerin Yolanda Díaz. Unterstützung dafür bekam die Regierung von linken Parteien, darunter Podemos. Ziel der Regierung ist es, den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, wo aufgrund des demografischen Wandels zunehmend Arbeitskräfte fehlen. Laut Handelsblatt hat Migration in großem Maß zum robusten spanischen Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre beigetragen. Ähnliche Maßnahmen hat es in Spanien seit den 1980er Jahren bereits mehrfach gegeben. Auch abgelehnte Asylsuchende sollen der Einschätzung spanischer Menschenrechtsorganisationen zufolge vermutlich von dem Legalisierungsprogramm profitieren.
Zuletzt betrachten wir ebenfalls mit der AK die soziale Hetze von März und hoffentlich bald vielen Sozialprotesten.
Die Märzmasche. Die CDU-Forderungen zum Sozialabbau werden nicht sofort umgesetzt, wirken aber schon jetzt. Es scheint, als ob die Strategie von Friedrich Merz aufgeht. Schon im Sommer hat der Kanzler den derzeitigen Sozialstaat für nicht mehr finanzierbar erklärt. Seitdem folgen in immer kürzeren Abständen verbale Attacken auf ihn. Zuletzt wurde aus wirtschaftsnahen Kreisen der CDU die Zahnarztbehandlung in Frage gestellt, ein kürzerer Bezug des Arbeitslosengeldes ins Spiel gebracht und alleinerziehenden Müttern oder Pflegenden unterstellt, sie würden dem Teilzeit-Lifestyle frönen. Schon länger ist Konsens, Bürgergeldbeziehende sind zu faul und sollten an die Kandare genommen werden, etwa indem man ihnen die Leistungen kürzt. Die Ersetzung des Bürgergeldes durch eine Grundsicherung, die verschärften Sanktionen einschließt, wird voraussichtlich Anfang März im Bundestag beschlossen. Die politische Kampagne gegen Leistungsunwillige mit und ohne Job sowie rassistisch konnotiert gegen Sozialbetrüger zeigt Wirkung. Laut einer Mitte Februar veröffentlichten Forsa-Umfrage halten 2/3 der Befragten den Sozialstaat für nicht mehr bezahlbar. Friedrich Merz dürfte sich gedacht haben, läuft doch. Allerdings scheint der harte neoliberale Flügel innerhalb der Union den Bogen etwas überspannt zu haben. Man hört vorwiegend von Wahlkämpfen in der Partei in Baden-Württemberg oder von Dennis Rathke, dem Vorsitzenden des CDU-Arbeitnehmerflügel CDA, warnende Worte. Hier erklärt eine Gruppe von superprivilegierten anderen Leuten, worauf diese verzichten sollen. Und man solle sich nicht wundern, wenn die CDU in den Umfragen stagniere. Die CDU reagierte und änderte den Antrag zum Thema Lifestyle für ihren Parteitag Ende Februar. Gesundheitsministerin Nina Wagen, CDU und ein Regierungssprecher distanzierten sich von den Plänen des unternehmernahen Wirtschaftsrates. Gleichwohl erfüllen die Vorstöße von Merz und seinen FreundInnen in den Unternehmenszentralen eine wichtige Funktion. Sie verschieben die Grenzen des Sag- und Denkbaren und füttern die Medien mit kontroversen Vorschlägen. Medien, die sich bereitwillig zu Komplizen der Kampagne gegen den Sozialstaat machen. Und sie sorgen dafür, dass moderate Vorschläge zum Abbau sozialer Leistungen oder von ArbeitnehmerInnenrechten als kleineres Übel erscheinen und damit akzeptabel wirken. In dieser Gemengelage haben es selbst moderate SozialstaatsverteidigerInnen aus dem keynesianisch-gewerkschaftlichen oder dem linken SPD-Spektrum, immerhin läuft noch ein Mitgliederbegehren gegen die Bürgergeldreform und die SPD schiebt eine Reform der Erbschaftssteuer an, schwer mit ihren Botschaften durchzudringen. Dabei haben sie die Argumente auf ihrer Seite. So legt das gewerkschaftsnahe IMK dar, dass die Gesamtausgaben für soziale Sicherung in Deutschland weder auffällig groß noch auffällig gestiegen sind, gemessen an der Wirtschaftsleistung, was die einzig relevante Bezugsgröße ist. In zentralen Bereichen wie Grundsicherung, Rente und Arbeitslosenversicherung sind die Ausgaben unverändert oder sogar etwas niedriger als vor 15 oder 20 Jahren. Das zentrale Argument der neoliberalen Einheitsfront ist also falsch und kaschiert das Interesse der Vermögenden und der KapitaleignerInnen an einer weiteren Umverteilung von unten nach oben. Auch wenn von den jetzigen Vorstößen zeitnah bis auf die Repressalien gegen Bürgergeldbeziehende kaum etwas umgesetzt werden dürfte, bereiten sie doch das diskursive Feld für deren Umsetzung in der nächsten oder übernächsten Legislaturperiode vor. Denn dann wird es richtig ungemütlich. Die wirtschaftliche Stagnation wird voraussichtlich